Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 55, Einstellung zu Geld. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, das eigentlich gar nichts mit Kapitalanlagen, mit Fonds, mit Erträgen etc. zu tun hat, sondern das ist ein Thema, das viel, viel früher ansetzt. Und zwar möchte ich mal über die Einstellung zum Thema Geld und Vermögen sprechen. Denn ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen 1, 2, 3 Begegnungen gehabt, wo ich jedes Mal gedacht habe, Mensch, da stimmt irgendwas nicht mit der Einstellung zu Geld. Da gibt's Vorurteile, da gibt's Glaubenssätze, die bei manchen Menschen im Kopf sitzen und verhindern, dass diese Menschen mit Geld vernünftig umgehen können. Was heißt vernünftig? Das heißt einfach, dass ich Geld als das sehe, was es ist, nämlich ein Mittel zum Zweck, um Vermögen zu schaffen, um Dinge tun zu können, um mir Dinge leisten zu können. Also etwas völlig Normales, ein natürliches Tauschmittel. Aber bei manchen ist es so emotional belegt durch ja diese Glaubenssätze, die wir eigentlich unser ganzes Leben lang lernen, dass sie da nicht so locker mit umgehen können. Ja, was waren diese Auslöser? Das eine war eine Bekannte, die mich angerufen hat, weil sie akute Geldprobleme hatte. Sie hatte eine Rechnung, die ihr bevorstand, irgendwas ein kleinerer vierstelliger Betrag. Und sie hatte kein Geld auf dem Konto und wusste aber, diese Rechnung wird fällig. Und das hat ihr sehr viele Probleme gemacht. Ich habe dann eine halbe Stunde mit ihr gesprochen und ihr gesagt, Mensch, hast du denn schon mal mit den Leuten gesprochen, denen du dieses Geld schuldest? Ist es nicht einfach mal sinnvoll, mit denen offen darüber zu reden, dass du denen sagst, hier, ich habe dieses Geld im Moment nicht und versuchst, dieses Geld stunden zu lassen oder vielleicht irgendwie abzuarbeiten oder auf irgendwelche kreativen Ideen zu kommen, um eine Verlängerung zu kriegen. Und sie war für den Tipp so dankbar, dass ich mich ehrlich gewundert habe, das ist für mich so eine ganz normale, natürliche Geschichte. Ich habe mich also wirklich gewundert, warum sie da nicht selbst drauf gekommen ist und warum ihr das so große Probleme gemacht hat, mit ihren Gläubigern drüber zu sprechen. Das andere, das ist eine Kundin, die ihr Leben lang auch immer relativ wenig verdient hat, für die also Geld immer ein Engpass war, die dann plötzlich eine Erbschaft gemacht hat und jetzt einen mittleren sechsstelligen Betrag auf dem Konto hat. Da ist sie nicht die Einzige. Ich erlebe das in letzter Zeit immer häufiger, so in meiner Generation, die so 60 plus sind. Da wird jetzt einfach viel geerbt und viele sind tatsächlich emotional überfordert mit dem Geld, was da plötzlich auf dem Konto liegt. Da kommen dann so Gefühle hoch wie, Mensch, habe ich das eigentlich verdient? Warum ich eigentlich? Ich habe doch gar nichts getan für dieses Geld. Ich verdiene das eigentlich gar nicht. Das ist doch nicht mein Geld. Das gehört doch jemand anderem. Manchmal geht das so weit, dass es sogar ein regelrecht schlechtes Gewissen gibt. Ich bereichere mich jetzt am Tod meiner Eltern. Das kann tatsächlich ein emotionales Problem sein und dazu führen, dass man mit diesem Geld eigentlich gar nichts zu tun haben will, obwohl es ja letztendlich eine Zahl auf dem Konto ist und man natürlich alle Möglichkeiten hat, dieses Geld vernünftig anzulegen oder in irgendeiner Weise zur Aufbesserung des Lebensstandards oder der monatlichen Rente nutzen kann. Ja, was lernt man aus diesen Beispielen? Geld wird dann wichtig, wenn es zum Engpass wird. Also wenn ich merke, ich habe zu wenig Geld oder ich merke immer am Ende des Monats, dass es eng wird, dann wird es für mich wichtig. Aber ich habe dann auch immer ein gespaltenes Verhältnis dazu. Woher kommt denn das? Also woher kommt das, dass viele Menschen dieses gespaltene Verhältnis zu Geld haben? Also auf der einen Seite wissen, ich brauche Geld und ich komme nicht über die Runden. Auf der anderen Seite aber, wenn sie dann Geld haben, ein schlechtes Gewissen haben oder ratlos sind, was sie jetzt damit machen sollen und sich häufig gar nicht trauen, darüber zu reden. Ich glaube, wir haben alle, gerade in Deutschland, wir haben ja in Deutschland auch so eine Kultur, über Geld redet man nicht. Das wird immer so ein bisschen unterm Tisch gehalten und ich weiß in meiner Kindheit und Jugend, da weiß ich auch von meinen Eltern und so aus der Familie, da wurde so nicht im Freundeskreis über Geld gesprochen. Es gab damals Arbeitsverträge, in denen explizit drin stand, dass das eigene Einkommen, das eigene Gehalt mit den Arbeitskollegen nicht besprochen werden darf, damit da bloß nicht irgendwelche Gedanken aufkommen, ja, warum verdient denn der Kollege mehr als ich und die Kollegin in der anderen Abteilung macht das gleiche wie ich und verdient mehr. Es gibt also in Deutschland so ein bisschen eine Neidkultur, glaube ich, die ich in anderen Ländern, allen vorweg die USA, gar nicht wahrnehme. Da hat man eine ganz andere Einstellung zu Geld. Da denkt man sogar häufig andersrum. Das heißt, jemand, der reich vermögend ist, dem möchte man nacheifern. Da denkt man sich, Mensch, der hat es geschafft, der hat wirklich irgendwas richtig gemacht und ich gucke mir mal an, wie der das gemacht hat. Und vielleicht kann ich das ja auch schaffen. Deswegen gibt's auch in den USA eine Menge Ratgeber zum Thema Geld und diese Bücher sind da sehr erfolgreich. In Deutschland dagegen stelle ich fest, dass viele Menschen meinen, dass vermögende oder reiche Menschen das irgendwie nicht verdient haben. Die haben bestimmt betrogen, der hat bestimmt im Lotto gewonnen oder das ist ein Ausbeuter, der irgendwie seine Mitarbeiter nicht vernünftig bezahlt und mit irgendwelchen krummen Geschäften an dieses Geld gekommen ist. Selten habe ich mal gehört, dass jemand, der viel Geld hat, wirklich so wahrgenommen wird, dass man sagt, ja, das ist der Lohn für seine Lebensleistung, was er da an Vermögen hat. Oder er hat clever investiert, er hat offensichtlich sein Geld gut angelegt, sodass er es zu Vermögen gebracht hat. Oder dass es, wenn es um ein Arbeitgeber geht, dass man sieht, der hat Arbeitsplätze geschaffen und der hat in seinem Leben sehr viel Steuern bezahlt und damit viel für die Allgemeinheit getan. Das sind so diese zwei verschiedenen Grundeinstellungen, die man zu vermögenden Menschen haben kann. Und ich kann jeden nur ermuntern, sich selber mal zu überlegen, wie sehe ich das eigentlich? Was habe ich für ein Gefühl, wenn ich merke, da ist jemand sehr vermögend, da hat jemand sehr viel Geld. Habe ich dann so dieses unbestimmte Gefühl, boah, das ist bestimmt irgendein, der hat das mit krummen Geschäften gemacht, oder habe ich erstmal ein wohlwollendes Gefühl, gönne ich dem das? Und denke ich mir, was hat der denn Gutes getan in seinem Leben, dass er so viel Vermögen bekommen hat? Wie gesagt, es geht mir nicht darum, darüber zu urteilen, ob jemand wirklich Gutes oder Schlechtes getan hat, sondern nur darum, wie ist meine eigene Einstellung dazu? Was ist so mein erster Gedanke, wenn ich mit vermögenden Menschen zusammenkomme? Mir ist das natürlich sehr bewusst geworden, als ich jetzt gerade in Omaha war. Ich habe darüber ja auch schon berichtet, als ich Warren Buffett getroffen habe. Nicht so wirklich face to face, aber immerhin habe ich ihn live erleben können. Und ich habe da wirklich gemerkt, dass ich für den Mann Respekt und Hochachtung empfinde, wie der es geschafft hat in seinen, ich glaube 60 Jahren ist er da, der Chef dieser Firma Berkshire Hathaway, dieses Vermögen aufzubauen und trotzdem bescheiden zu bleiben. Also in einem Lebensstil sich zu bewegen, der eigentlich einem Multimilliardär nicht angemessen ist. Er lebt seit 40 Jahren im gleichen Haus und fährt immer noch selber mit seinem Auto jeden Morgen ins Büro, obwohl er jetzt stramm auf die 100 zugeht. Also das ist wirklich jemand, dem das Geld letztendlich nicht wichtig ist, das ja auch kein Geld ist, sondern das sind ja letztendlich Aktien seines Unternehmens. Man denkt immer, der hat das Geld in so einem Geldspeicher wie Dagobert Duck und badet da jeden Morgen drin. Aber nein, das ist ja nicht so. Diese ganzen Superreichen, die besitzen in der Regel Aktien ihrer eigenen Unternehmen und das ist ihr Vermögen. Aber die stapeln nicht die Milliarden auf irgendwelchen Bankkonten. Ja, das war also auch für mich so ein Ereignis, wo ich meine eigene Einstellung zu vermögenden Menschen gespürt habe. Und wie gesagt, bei mir ist das wirklich so, weil ich vielleicht auch aus einem Unternehmerhaushalt komme. Ich bin da von Kind auf an geprägt worden, dass ich vor so einer Lebensleistung wirklich Respekt habe und mich frage, wie kann man das genauso oder wie kann man das ähnlich machen, dass man so einen Erfolg im Leben hat, der sich nicht nur über die Zahl auf einem Bankkonto oder auf irgendeinem Depotauszug definiert, sondern darüber hinaus, wie glücklich bin ich eigentlich? Und dazu ist es wichtig, sich tatsächlich mal darüber klar zu werden, wie sind die eigenen Glaubenssätze und wo kommen die her? Wir hatten schon darüber gesprochen, wie denke ich über reiche Menschen, aber wie denke ich über Geld? Was ist eigentlich für mich mit Geld verbunden? Und da merkt man, dass es doch sehr viele Sprichwörter, Glaubenssätze gibt, die uns als Kind schon eingehämmert wurden. Also dieses berühmte Geld stinkt, das ist so eine der furchtbarsten Geschichten, an die ich mich so erinnere. Oder Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube, jeder kennt dieses Wort, dieses Sprichwort. Warum ist das so? Warum verdirbt Geld den Charakter? Muss man sich mal einfach fragen, ob das tatsächlich so ist. Auch im kirchlichen Kontext gibt es einige Glaubenssätze, wo ich mich frage, wo kommen die eigentlich her? Es gibt diesen berühmten Spruch, ich glaube, es ist ein Bibelzitat, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel käme. Also auch das ist ein sehr krasses Vorurteil, als wäre reich zu sein ein Makel oder eine Sünde. Und dann gibt es auch noch diesen beliebten Spruch, Gott liebt die Armen. Ja, wenn er die Armen liebt, heißt das dann, dass er die Reichen hasst? Also warum ist das so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gott die Reichen hasst. Das glaube ich nicht. Das ist ein Glaubenssatz, der aus irgendwelchen Motiven entsteht und der so eine ganze Volksseele über viele Jahre hinweg geprägt hat. Überprüfen Sie mal wirklich Ihre eigenen Glaubenssätze und schauen sich kritisch mal an, wie die eigene Einstellung ist. Also sehe ich Geld tatsächlich als Möglichkeit, mein Leben zu gestalten? Ich habe mal auch eine andere, sehr schöne Definition von Geld gehört. Geld ist geprägte Freiheit. Also mit Geld kann ich mir zwar keine Freiheit erkaufen, aber ich habe die Möglichkeit, meine Freiheit nach meinen Wünschen zu gestalten. Wir reden immer über Zwei-Klassen-Systeme und Zwei-Klassen-Medizin, als ob das das Schlimmste wäre, was es gibt. Aber Tatsache ist, wir haben ja bereits Zwei-Klassen-Medizin. Das ist ein Fakt. Menschen, die privat versichert sind, sind einfach deutlich besser versichert als Menschen, die in der gesetzlichen Versicherung sind. Vorausgesetzt sie an den richtigen Tarif, das ist natürlich wichtig. Aber ich kann mir eben mit Geld, mit monatlichen Beiträgen in eine private Krankenversicherung eine bessere medizinische Versorgung erkaufen. Das ist so. Es gibt ein Buch, das ich den Menschen, die ich eben zitiert habe, die diese für mich verstörende Einstellung zu Geld haben, gerne empfehle. Das ist so ein Standardwerk wie diese schon erwähnten Ratgeber aus den USA, das aber ein Deutscher geschrieben hat, ein Mann, der nicht gerade zu meinen Freunden zählt, der ist sehr umstritten. Aber dieses Buch ist, glaube ich, das erste Buch, was er geschrieben hat. Der Mann heißt Bodo Schäfer und das Buch nennt sich Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das beschreibt tatsächlich von der Pike an, wie man Vermögen bilden kann. Bodo Schäfer ist zugegebenermaßen jemand, wenn Sie ihn googeln, er hat im Knast gesessen, weil er Steuerhinterziehung betrieben hat, lebt jetzt von Vorträgen und ist ein ziemliches Großmaul. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieses schon sehr alte Buch eine Menge guter Ansätze enthält. Er widmet zum Beispiel diesem Thema, was ich diesem Podcast ja auch gewidmet habe, also die Einstellung zu Geld, die Einstellung zu wohlhabenden Menschen, ein ganzes Kapitel von über 25 Seiten. Kann man sich auch selber mal testen, wie ist die eigene Einstellung. Er beschreibt auch dort sehr gut, was eigentlich eine Investition ist, also wo bekomme ich tatsächlich einen Ertrag und was sind Dinge, die mich ärmer machen. Er schreibt auch sehr intensiv über Immobilien. Er ist kein großer Freund von Immobilien, weil ihm eben auch klar ist, was ich auch häufig schreibe und erkläre, die Renditen bei Immobilien sind sehr gering und der Aufwand, den ich damit habe, der ist sehr, sehr hoch. Und viele Bestandteile dieses Aufwands, ich sag mal Instandhaltungsrücklage und so weiter, die übersieht man gerne oder auch die Verwaltungskosten. Ist also ein sehr lohnenswertes Buch, was ich jedem nur empfehlen kann, auch wenn der Autor, wie gesagt, ein durchaus kontroverser Mensch ist. Aber wenn man sich auf das bezieht, was in diesem Buch geschrieben ist, ist das eine sehr schöne Einstiegslektüre zum Thema Geld, Vermögensbildung, Investment. Damit soll es auch für heute genug sein. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.